völlig durch, stimmt? Das kann Sonntag vorher, kann es ganz anders gewesen sein und in der nächsten Versammlung ist es wieder anders. Es ist immer anders, ja. Aber manchmal empfindet man nicht so stark die Gegenwart Gottes und den Geist Gottes, obwohl er da ist. Er hat sich nicht verändert, er ist immer derselbe, er möchte sich immer erweisen, aber unser Sinn für die geistliche Wirklichkeit und die geistliche Realität ist nicht immer gleich sensibel und manchmal kommen wir vielleicht auch selbst mit Dingen, die in gewisser Weise hinderlich sind, aber Gott ist immer derselbe. Ich kann mich erinnern, ich war ja oft in England in der Versammlung von KF und ich war es gewöhnt, immer Versammlungen zu haben, die eine starke Gegenwart des Heiligen Geistes hatten, sehr stark. Und ich kam dann vor einigen Jahren auf eine Konferenz, das war trocken, dass ich dachte, das darf doch nicht sein. Was allerdings war, ist, es war niemand im Saal, der sich von dieser Trockenheit hat hindern lassen. Die haben trotzdem genauso leidenschaftlich, emotional, mit allem Nachdruck Gott angebetet. Das scheint niemand gestört zu haben. Und das macht eine reife Versammlung aus, die nicht geprägt und bewegt ist von den Emotionen und Dingen, sondern von der Wahrheit, die sie glaubt und bekennt und worin sie sich bewegt. So, es ist nicht so wichtig, immer emotional ein High zu haben, sondern sein Herz in der richtigen Glaubensausrichtung Gott gegenüber auszustrecken und ihm zu sagen, Gott, du bist da, danke dafür, ich bete dich an, denn du hast dich nicht verändert und du bist immer würdig. Das ist wahr. Gott ist immer würdig. Ob ich mich würdig fühle oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Ob ich gut drauf bin oder schlecht, spielt auch keine Rolle. Das Wesentliche, wenn es darum geht, Gott anzubeten, ist, dass er immer derselbe ist und immer würdig ist. So, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr letzte Woche eine fantastische Predigt wieder gehört habt und sehr gesegnet worden seid durch unseren Freund Samson Rajkumar, der, ich glaube, das dritte oder vierte Mal jetzt hier war. Das dritte Mal. Könnt ihr euch erinnern, die Woche vorher hatten wir Pfingsten. Dort hat sich der Gottesdienst ganz anders entwickelt an dem Sonntag, wie ursprünglich geplant. Und wir haben viele Zeugnisse gehört, was der Heilige Geist im Leben des Einzelnen tut und wie Gott wirkt. Und wir haben auch gehört, wie Gott nicht wirkt. Sehr spannende Zeugnisse. Vor 3 Wochen kann ich mich jetzt nicht genau erinnern, was damals war. Aber eins weiß ich. Es war mit Sicherheit ein Gottesdienst, in dem Gott uns gesegnet hat, wir eine gute Predigt gehört haben oder ein Teaching, eine Lehre. Fakt ist, dass wir Woche für Woche gesegnet sind mit guter biblischer Lehre und mit Dingen, mit denen Gott uns segnet. Ist das wahr? Das ist das Normale. Woche für Woche, wir hören Zeugnisse, wir hören Lehren, wir hören Predigten. Wir erleben durch Auslegungen der Schrift, was Gott tut, was er heute tut, was er an uns tun möchte und so weiter. Eigentlich gibt es jede Woche frische Impulse aus dem Wort Gottes und darüber hinaus lesen die meisten von uns noch Bücher. Es gibt Publikationen, hin und wieder eine Konferenz, Seminare und alles Mögliche. Wir hören dabei immer Interpretationen des Wortes Gottes. Jede Predigt ist eine Interpretation, auch eine Auslegung des Wortes Gottes, der Schrift. Jede Predigt, jede Lehre, alles, was wir als Grundlage aus der Schrift nehmen, ist in gewisser Weise auch eine Interpretation und eine Auslegung der Schrift. Es gibt einen theologischen Begriff dafür, der heißt Exegese. Exegese ist eigentlich das Arbeiten mit der Schrift und aus der Schrift dann das Auslegen und Herauslegen quasi, was darinnen steht. Und jeder Prediger und jeder Lehrer sollte sich die Mühe machen, eine saubere Exegese vor der Predigt in seiner Bibel durchzuführen, damit er auch wirklich das auslegt, was tatsächlich drinsteht. Eine saubere und klare Exegese ist Grundvoraussetzung für die Wahrheit von Gottes Wort. Jetzt gibt es manchmal schon auch Auslegungen, die nicht vielleicht so stark aus dem Wort Gottes stammen, sondern wo manchmal auch versucht wird, tatsächlich irgendeine Lehre zu stützen. Und dann besteht die Gefahr der Inegese, etwas in den Text hineinzulegen, was gar nicht drinsteht. Aber biblische Lehre gründet immer auf einer sauberen Exegese. Also das herauszulegen und herauszunehmen, was tatsächlich im Text steht. So, wir hören in jeder Predigt Interpretation der Heiligen Schrift. Aber wir hören ganz, ganz selten Wort Gottes pur. Auch hier. Auch bei uns. Wir lesen nur relativ wenig aus der Schrift und hören deswegen relativ wenig Wort Gottes tatsächlich pur, ohne menschliche Auslegung. So vor jeder Predigt oder während jeder Predigt oder zu jeder Predigt gibt es in der Regel einen Vers oder vielleicht mehrere Verse, auf die dann schließlich die Auslegung aufgebaut ist, die Verkündigung aufgebaut ist. Da liest man am Anfang einen Vers oder vielleicht einen kleinen Abschnitt und das war's dann. Oder wie die Adele zum Beispiel, sie hat letzte Woche Psalm 23 gelesen oder hin und wieder kommt jemand von euch ans Mikrofon und sagt, ich habe eine Schriftstelle und diese Schriftstelle wird gelesen direkt aus Gottes Wort, manchmal ohne jeden Kommentar, ohne jegliche Auslegung. Gottes Wort pur. Interessant ist, wenn wir in die Schrift selber hineinschauen, dann sehen wir, dass sowohl im Alten als auch im Neuen Testament viel Wort Gottes gelesen wurde. Tatsächlich. Die haben in den Versammlungen Gottes Wort gelesen. Und zwar oftmals nicht nur Stückchen und Häppchenweise so klein gestückelt, dass es gerade so verdaulich ist, sondern kapitelweise und bücherweise, manchmal über Stunden hinweg. Tatsächlich. So, das ist in unserer Gottesdienstform, wie wir sie heute haben, weitgehend verloren gegangen. Wir tun das kaum noch. Wir haben fantastische Prediger, die das Wort Gottes auslegen. Selbst in der eigenen Gemeinde sind gute Leute, die wirklich ganz klar exegetisch arbeiten können und Wort Gottes weitergeben können und wir sind alle gesegnet dabei. Aber diesen Aspekt der Wortverkündigung des Lesens kennen wir in dieser Form gar nicht mehr. Vielleicht, weil wir zum Teil unter Umständen gar nicht mehr wirklich so aufnahmefähig sind, Gottes Wort pur in dieser Form vielleicht eine halbe Stunde zu hören, gelesen aus der Schrift und das dann zu verarbeiten. Fakt ist, dass tatsächlich im Alten Testament wie im Neuen Testament die Briefe komplett gelesen wurden, im NT, und im Alten Testament ganze Bücher, das Gesetz komplett gelesen wurde. Und die Leute waren begeistert. Wir sind manchmal nicht mal begeistert, wenn wir drei Bibeln zu Hause haben. Und es ist uns mühselig, Bibel zu lesen unter Umständen. Dort wurde die Schrift in den Versammlungen gelesen und die Leute hatten hohe Aufmerksamkeit. Das Wort Gottes selbst war in diesen Versammlungen immer zentral. Sowohl im Alten, tatsächlich auch im Neuen Testament. Ich habe mir gestern Nachmittag einmal die Mühe gemacht und einige Schriftstellen herausgenommen, die von diesem Lesen sprechen. Des Lesens von Gottes Wort in den Versammlungen. Ich habe nur einige wenige herausgenommen, sowohl aus dem Alten als auch dem Neuen Testament, und ich würde die gerne einmal chronologisch für uns lesen, so der Reihe nach, wie sie in der Konkordanz erscheinen, unter Auslassung vieler anderer Stellen. Ich habe nur einige repräsentative Stellen jetzt herausgenommen dabei. Wir beginnen im zweiten Buch Mose, Kapitel 24, Vers 7. Wir werden heute viel lesen. Okay. Da heißt es dort in 2. Mose 24, 7, und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Da nimmt er das Gesetz und liest es vor den Ohren des Volkes. Dann heißt es, und alle sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Es wurde nur vorgelesen. Und das Volk antwortet, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Das war der Effekt davon. In Josua 8, Vers 34 heißt es, danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch. Wer weiß, wie viel das ist, der Segen und der Fluch. Das ist ganz schön viel zu lesen. Und alle Worte des Gesetzes, das ist nochmal wesentlich mehr. Ganz wie es im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Das wurde bei Josua vorgelesen, nach Mose. In 2. Könige 22, Vers 8, oder überhaupt dieses ganze Kapitel, spricht davon, dass im Volk Gottes das Wort Gottes keinen Stellenwert mehr hatte. Das Volk begann immer mehr sich in Götzendienst zu verwickeln, die Obersten und das normale Volk, und das Wort Gottes wurde mehr und mehr vergessen und vernachlässigt. Und eines Tages taucht dieses Wort Gottes wieder auf. Und dann heißt es in 2. Könige 22, 8, und der Hohepriester Hilkia sagte zu Schafan, dem Schreiber, ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schafan, und der las es. Und der Schreiber Schafan berichtete dem König, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las es dem König vor. Einige Verse weiter heißt es dann, und der König ging in das Haus des Herrn hinauf, und alle Männer von Juda und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, und die Priester und die Propheten und alles Volk, vom Kleinsten bis zum Größten, und man las vor ihren Ohren alle Worte des Bundesbuches, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Das wurde einfach vorgelesen. Dieser Vers erinnert mich an Psalm 119, wo David sagt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der fette Beute macht. Gesegnet, Gottes Wort zu haben. Wieder später wird ein Laubhüttenfest gefeiert. Das Volk war gerade aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt und jetzt feiern sie zum ersten Mal wieder dieses Fest. Und jetzt pass auf, dann heißt es, und sie standen an der Stelle und man las aus dem Buch des Gesetzes des Herrn, nein, zuerst vorher in Kapitel 8, Vers 18, und man las aus dem Buch des Gesetzes Gottes Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang. Und sie standen auf an ihrer Stelle und man las aus dem Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes vor, ein Viertel des Tages. Ein Viertel des Tages haben sie vorgelesen. Und jetzt pass auf, was dann geschah. Und ein anderes Viertel des Tages bekannten sie ihre Verfehlungen und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihren Gott. Das war das Ergebnis des Lesens und des Hörens von Gottes Wort. Ohne Kommentar. Kommen ins Neue Testament. Es gibt noch viele andere im Alten Testament. Matthäus 12, Vers 3. Er, Jesus, aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerten? Natürlich hatten die Leute damals gelesen. Es wurde ständig gelesen. Aber Jesus fragt sie jetzt, hey Leute, ihr habt doch gelesen. Ihr habt doch Gottes Wort gehört. Aber euer Herz ist so hart geworden, dass das gar nicht mehr angekommen ist. Ihr könnt es gar nicht mehr deuten, sagt er hier an dieser Stelle. Matthäus 12, Vers 5. Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in den Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Matthäus 19, Vers 4. Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Immer wieder geht es um das Lesen des Wortes. Und die Leute damals wurden ständig mit dem Wort Gottes konfrontiert, das gelesen wurde. Und sie sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Da haben die Kinder geschrien: Hosanna dem Sohn Davids. Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, aber habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Matthäus 21, 42. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Oder Matthäus 22, 29. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Noch die Kraft Gottes. Das sagt er zu Leuten, die ständig unter dem Lesen der Schrift waren. Und trotzdem haben sie die Schrift nicht gekannt. So sagt Jesus hier an dieser Stelle. Matthäus 22, 31. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Nächstes Evangelium in Markus 12, Vers 26 heißt es: Was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden, habt ihr nicht im Buch Mose gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redete und sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und schließlich in Lukas 4, ab Vers 16 heißt es: Und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zusammengerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Wir gehen weiter in Johannes 5, Vers 39 und 40. Heißt es: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr Leben habt. Das waren Leute, die waren wirklich sehr stark in der Schrift. Und sie haben geforscht in der Schrift. Und wer schon in Israel war und zum Beispiel am Tempelberg dort an der Mauer stand, da gibt es einen Teil für die Männer. Und wo diese Männer sind, die jüdischen orthodoxen Männer, die laufen dort alle mit ihren Bibeln herum und lesen und forschen und meditieren über das Wort. Jeden Tag findest du dort Dutzende, manchmal Hunderte von Männern, die das Wort studieren. Und Jesus sagt hier: Ihr erforscht die Schriften, dass ihr ewiges Leben habt, und ihr wollt nicht zu mir kommen. Die Schriften sprechen doch von mir. Johannes 8, Vers 31 und 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Jetzt Apostelgeschichte 13, Vers 27. Auch die Stimmen der Propheten haben sich erfüllt, die jeden Sabbat gelesen werden. So, es war nicht so, dass die Propheten einmal ihre Botschaft gesagt haben, sondern das, was sie gesagt haben, wurde niedergeschrieben. Und das, was niedergeschrieben wurde, wurde gelesen. Das gesprochene Wort wurde zum geschriebenen Wort. Und es wurde gelesen. Und in Jesus wurde das geschriebene Wort zum Fleisch gewordenen Wort, das wissen wir. Apostelgeschichte 15, Vers 21. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Apostelgeschichte 17, Vers 2. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Also sie haben sehr, sehr stark mit der Schrift gearbeitet. Es wurde gelesen, und argumentiert aus der Schrift her hin und her. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Paulus ist in Thessalonich verjagt worden, er war in Lebensgefahr, er musste fliehen. Und er flieht nach Beröa und dort spricht er auch wieder mit Leuten, er geht auch dort in die Synagoge, die Schrift wird gelesen und dann heißt es, diese in Beröa aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob es sich so verhielte. So, die haben nicht nur Sekundärliteratur gelesen oder den Rabbi so und so gehört und sich bei Elisa erkundigt, ob das wahr sein kann, sondern sie untersuchten selbst die Schrift, ob das der Wahrheit entspricht, was hier verkündigt wird. Und das war eine Angewohnheit, um überhaupt sicher zu sein, das, was dieser Mann, was diese Leute sagen, ist die Wahrheit. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. 2. Korinther 3, Vers 15. So oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen, bis jetzt. Hier spricht es von den Juden, die immer noch auf ihren Messias warten, aber Jesus nicht erkennen wollen. Und Paulus sagt hier, es ist wie wenn eine Decke auf der Schrift liegt, es wird dauernd gelesen und Mose spricht von dem kommenden Erlöser. Und es ist so offensichtlich, dass Jesus dieser Erlöser ist. Aber sie lesen die Schrift und erkennen dennoch nicht den Fleischgewordenen, das fleischgewordene Wort. Es ist wie wenn eine Decke drauf liegt. Kolosser 4, Vers 16. Da schreibt der Apostel Paulus, er schreibt einen Brief an die Kolosser und dann sagt er ihnen, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Also diese Briefe, die wurden dann vervielfältigt und wurden in den Gemeinden verteilt und sie wurden überall gelesen. Aber nicht nur einmal und dann weiß man es, jetzt haben wir es ja gehört, den Brief haben wir jetzt gelesen, sondern die Briefe wurden immer und immer wieder vorgelesen. Und Paulus schreibt ja an verschiedene Gemeinden in verschiedenen Gebieten und gibt hier die Anweisung, dass seine Briefe, die in die eine Gemeinde kamen, auch vervielfältigt werden sollten und in die andere Gemeinde kommen. Und dort sollte man dann diese Briefe ebenfalls lesen. Der Brief an die Laodicea ist scheinbar verloren gegangen, den kennen wir heute nicht mehr. Aber du kannst gewiss sein, dass sie den Brief aus Kolossee gelesen haben und auch umgekehrt. In die Bibel letztlich ist nur der Kolosserbrief gekommen, den wir heute haben. Epheser 3, Vers 4. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen wird, das ist jetzt wieder ein anderer, könnt ihr aus ihm entnehmen, welch tiefe Einsicht Gott mir geschenkt hat, Einsicht in den geheimnisvollen Plan, den er mit Christus verfolgt. Paulus sagt, lest den Brief, den Epheserbrief. Der Epheserbrief ist ein relativ kleiner Brief, 6 Kapitel lang. Das ist der einzige Brief, den ich mal auswendig gelernt habe. 6 Kapitel. Wochenlang habe ich versucht, diesen Brief zu lernen. Konnte ihn auswendig. Aber wenn du nicht dran bleibst, verliert sich das natürlich wieder. Ja. Aber früher war es so, dass man oft ermutigt wurde, Gottes Wort auswendig zu lernen, viel auswendig zu lernen. Gottes Wort intus zu haben. Und hier sagt er, wenn dieser Brief, der Epheserbrief, vorgelesen wird, könnt ihr entnehmen, welche tiefe Einsicht ich in den Plan Gottes habe und was Gott mit Christus tun möchte. Und tatsächlich, wer den Epheserbrief liest, der wird erkennen, hier werden die tiefsten Geheimnisse offenbart. Das geht so weit, dass Petrus in einem seiner Briefe schließlich sagt, manches von dem, was unser Bruder Paulus schreibt, ist schwer zu verstehen. So, also brauchst nicht traurig sein, wenn du nicht alles auf Anhieb verstehst, was geschrieben ist. Dennoch ist es wichtig zu hören und zu lesen. Und schließlich zwei letzte Verse, 1. Timotheus 4, Vers 14 bis 17, 2. Timotheus. Da schreibt Paulus an sein Kind im Glauben, an seinen Sohn im Glauben Timotheus, das ist einer der Pastoralbriefe, und er schreibt ihm jetzt Folgendes. Er sagt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du vom Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also dieser Timotheus, der durch Paulus zum Glauben kam, war von klein auf mit der Schrift aufgewachsen. Seine Eltern und Großeltern haben das sehr gefördert. Und er selbst hat es angenommen und blieb immer in der Schrift. Und ich bin überzeugt, dass er viel auswendig kannte. Die Pharisäer und Schriftgelehrten der damaligen Zeit mussten die ersten 5 Bücher Mose auswendig lernen, um Anwärter sein zu können für den Schriftgelehrten. Ich glaube nicht, dass das heute möglich ist. Ja, wir sind heute viel zu zerstreut, haben viel zu viele Dinge gehen uns durch den Kopf. Wir sind viel zu wenig konzentriert, um ein solches Kunststück fertig zu bringen. Wer das kann, der ist wirklich ein Weltmeister. Damals war das fast normal, dass man viel auswendig wusste aus der Schrift. So, und zum Schluss 1. Timotheus 4, Vers 13, das sagt der Apostel Paulus wieder zu Timotheus, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Als erstes bringt er das Vorlesen, 1. Timotheus 4, 13. Achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Und es beginnt mit Vorlesen, das ist doch erstaunlich, oder? So, und das ist etwas, was wir in der Regel gar nicht mehr tun. Die Pastoren verlassen sich darauf, dass ihre Leute schon zu Hause die Bibel lesen. Aber wenn ich jetzt frage, wer liest täglich in seiner Bibel? Ich werde es nicht fragen jetzt, ja? Weil ich befürchte, dass nur ein Teil tatsächlich die Hand heben würde. Wenn ich frage, wer liest regelmäßig in der Bibel, wird es vielleicht schon etwas mehr sein, aber was bedeutet regelmäßig? Wenn ich fragen würde, wer liest hin und wieder in der Bibel, wäre das wahrscheinlich auch ein guter Teil. Und vielleicht ist der eine oder andere unter uns, der kaum in seiner Bibel liest. Und dann gehen wir davon aus, dass wir die Bibel kennen. Und in der Gemeinde selber, im Gottesdienst, wird auch kaum Bibel gelesen. Es wird ein Vers zitiert, wenn es mal hochkommt, wirklich ein halbes Kapitel oder so etwas. Und das war's dann. Aber die Bibel gelesen, vorlesen, wie es üblich war im Alten und im Neuen Testament, und auch in der Gemeinde des Neuen Testamentes, das ist bei uns überhaupt nicht mehr Usus. Die meisten Gemeinden richten sich einfach nach dem Mainstream der gemeindlichen Entwicklung, was halt so Usus ist, was gebräuchlich ist. Und das tut man. Einmal zu überlegen, okay, wie war das hier? Das tun wir in der Regel nicht. Ja? Wir versuchen ja seit einiger Zeit, seit etwa 1,5, 2 Jahren, immer wieder auch einen Gottesdienst zu haben nach 1. Korinther 14, Vers 26, wo es heißt, wenn ihr zusammenkommt, hat ein jeder etwas. Ja? Das heißt, legt dann zusammen und so baut sich ein Gottesdienst auf. Da weiß man natürlich nicht von vornherein, wie ein solcher Gottesdienst abläuft, was da so alles kommt. Vor 2 Wochen hatten wir so etwas. Es war nicht geplant, dass die Gemeinde bis zum Ende oder fast bis zum Ende des Gottesdienstes Beiträge bringt, aber es hat sich so entwickelt. In der Regel ist eine Predigt relativ zentral. Aber im Neuen Testament sehen wir, dass die ganze Gemeinde beteiligt ist und dass vorgelesen wurde. Ich kenne keine einzige Gemeinde, die vorliest. Kennt ihr eine? Ja, in der katholischen Kirche gibt es die Lesung, aber das ist ja auch bloß ein Häppchen. Das ist ja auch bloß ein kleines Stückchen als Motto quasi für den Gottesdienst, aber es ist nicht raumfüllend. Es ist nicht raumfüllend. Der Richard hat mir auch mal gesagt, er hat im Gottesdienst auch mal nur Bibel gelesen, gell? Ja, genau. Er hat nicht Unrecht. Wo das nicht geschieht, ist eigentlich etwas verloren gegangen. Und wir sollten wagen, das hin und wieder in dieser alten Form auch zu tun. Es wäre vielleicht schon angebracht dabei, eine Bibel zu benutzen, wo man relativ schnell versteht, um was es geht, und nicht eine alte Ausdrucksweise. Ich würde jetzt nicht unbedingt die Volksbibel benutzen, die habe ich mir kürzlich auch gekauft. Da muss ich euch mal etwas lesen daraus. Also das ist wirklich lustig teilweise. Aber das überschreitet an manchen Punkten auch eine gewisse Grenze vielleicht. Aber es gibt zum Beispiel die gute Nachricht im heutigen Deutsch. Das habe ich jetzt auch schon seit 20 Jahren. Die nehme ich zur Hand, wenn ich einen Text sehr schnell umfassen will und sehr schnell etwas verstehen möchte in der Breite. Wenn es darum geht, exegetisch zu arbeiten und genau zu gucken, was sagt der Text, nehme ich die Elberfelder, weil sie sehr genau ist. Und ich nehme natürlich, ich habe ein bisschen Einblick in Griechisch und Hebräisch, da kannst du das noch hernehmen. Aber die Elberfelder ist gut für jeden. Aber um einen Text zu erfassen oder auch vorzulesen, wäre eine solche Bibel wirklich geeignet, wo man einmal ein Kapitel, zwei, drei oder fünf Kapitel, den ganzen Brief vorliest. Weil hier sichergestellt ist, dass vieles auch tatsächlich unmittelbar ankommt. Wer zum Beispiel den Apostel Paulus liest, den Epheserbrief, das erste Kapitel, dieses erste Kapitel, das gesamte Kapitel, ist im Griechischen ein einziger Fließtext ohne Punkt und Komma. Er hat seine Sätze so ineinander verschachtelt, dass wenn man versucht, wörtlich zu übersetzen, so wie es die Elberfelder versucht oder andere auch, ja, es geht natürlich nicht ohne Punkt und Komma im Deutschen, wird der Text schon relativ schwierig. Da muss man jeden einzelnen Satz betrachten und darüber nachdenken, was bedeutet es. So, also solch eine Übersetzung wäre vielleicht nicht fürs Vorlesen geeignet. Aber die gute Nachricht, die Hoffnung für alle oder sonst irgendeine Lesebibel, die teilweise schon eine gewisse Übertragung auch beinhaltet, ist vielleicht genau das Richtige dafür. So, und als mir das gestern so deutlich wurde, dachte ich, das ist doch auch ein Teil, oder das könnte doch auch ein Teilbereich dessen sein, wo wir uns öffnen, zu einem Gottesdienst nach 1. Korinther 14, 26, ein jeder habe etwas. Es gibt doch einen großen Teil unter uns, die würden kaum wagen, eben nach vorne zu kommen, sich ans Mikrofon zu stellen und das weiterzugeben, was sie haben. Weil sie vielleicht unsicher sind, ob das wirklich etwas ist. Obwohl wir oft gehört haben, selbst ein kleiner Impuls ist schon sehr wertvoll für denjenigen, der ihn braucht. Aber wenn wir tatsächlich der Schrift hier einen weiteren Raum geben, vorlesen zum Beispiel, das kann wirklich fast jeder, der der Schrift mächtig ist und des Lesens mächtig ist. Und wer etwas vorliest, etwas, was ihm selbst aufgefallen ist, was ihm wichtig geworden ist, was ihn angesprochen hat, oder etwas, was er sich zeigen lässt und sagt, Gott, könnte ich was vorlesen? Und du liest und guckst und plötzlich bleibst du hängen an einem Text und spürst, okay, das lese ich vor. Dann kannst du ganz sicher sein, das ist Gottes Wort pur. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch die Bereitschaft einer Gemeinde, vom normalen, sonntäglichen, gewohnten Kurs abzuweichen und diese Bereitschaft zu entwickeln, Gottes Wort tatsächlich einmal pur auch aufzunehmen, auf sich wirken zu lassen. Manche denken ja, Bibellesen ist langweilig. Oh, da kommt jetzt ein langweiliger Part. Du, das ist sehr, sehr spannend. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor einigen Jahren hatten wir keine Musikzeiten mehr für 6 Sonntage. Es war für mich damals nicht ganz einfach. Es hat natürlich auch nicht jeder verstanden, warum ich das damals gemacht habe. Ich saß dann hier vorne auf einem Barhocker und habe in diesen 6 Sonntagen immer nur aus der Schrift gelesen, mit einigen Kommentaren dazu. Das war alles. Aber wer sich erinnern kann, es war sehr spannend. Plötzlich hat Gottes Wort eine Aufmerksamkeit bekommen, die sie manchmal so nicht hat. So, und ich habe mir gedacht, ich mache heute mal den Anfang. Ist das okay? Ich würde euch gerne etwas lesen aus einem der Briefe des Apostels Paulus. Und zwar aus dem 1. Korintherbrief, die ersten 3 Kapitel, mit nur ganz wenigen Anmerkungen dazu. Ich möchte es einfach nur lesen. Okay? In dieser guten Nachricht-Übersetzung hier, die ist mit Überschrift versehen. Das gibt es natürlich in den Originalbriefen nicht. Ja? Da sind keine Kommentare oder Überschriften dabei. Und hier ist sogar eine kleine Inhaltsangabe noch am Anfang des Textes. Das machen die Übersetzer, um den Lesenden und den Hörenden einfach eine Verstehenshilfe zu geben. Wenn man diese Inhaltsangabe so hat am Anfang, dann hat man einen Grundüberblick über die Aussagen oder die Inhalte, die so kommen. Auf einen Blick. Da heißt es bei mir in der Inhaltsübersicht, Themen, krasse Themen. Es beginnt mit Spaltungen in der Gemeinde. Kapitel 1 bis 4. Kapitel 5 bis 6. Missstände in der Gemeinde. Das ist echt ein krasser Einstieg, den Paulus hier abliefert. Ja. Und dann Kapitel 7, Fragen zur Ehe. Fragen zur Ehelosigkeit. Kapitel 8 bis 10, Grenzen christlicher Freiheit. So, wir sind doch Freikirchler, können doch alles machen. Und Paulus erörtert diese Frage, weil im Rahmen der Gemeinde hier tatsächlich Kontroversen entstanden sind und Schwierigkeiten. Und er antwortet mit einem Brief auf den Gemeindealltag, der sich nicht so geradlinig entwickelt hat, um Missstände, unter anderem Missstände auch anzusprechen und zu sagen, wie es eigentlich sein soll. Dann Kapitel 10 bis 12 und nochmal 14, Gottesdienst und Gemeindeleben. Kapitel 13, sehr bekannt, das Hohelied der Liebe. Kapitel 15, plötzlich ein völlig anderes Thema, Auferstehung der Toten. Und Kapitel 16, noch etwas scheinbar ganz Profanes, Sammlung für Jerusalem. Das tun wir auch immer wieder, manchmal sammeln wir 2 Opfer ein, um irgendeine Gemeinde oder ein Werk oder irgendwo Christen zu unterstützen, denen es nicht so gut geht wie uns. Und das ist etwas, was auch Paulus hier schon praktiziert hat und in dem Brief fixiert hat und in die Gemeinde hineingelegt hat. So, ich lese mal. 1. Korinther 1, die ersten Verse. Dort heißt es, Paulus, den Gott zum Apostel Jesu Christi berufen hat, und der Bruder Sosthenes schreiben diesen Brief. Also er macht hier deutlich, wer diesen Brief schreibt. Schreiben diesen Brief an die Gemeinde Gottes in Korinth. Wir grüßen dort alle, die durch die Verbindung mit Jesus Christus für Gott abgesondert und zu Gottes Volk berufen sind. Darüber hinaus gilt unser Brief allen, die sich zu Jesus Christus, unserem gemeinsamen Herrn, bekennen, wo sie auch sind. So, das heißt, dieser Brief des Apostels Paulus gilt ganz offensichtlich eben nicht nur den Korinthern, sondern allen, egal wo sie sind und wann sie gelebt haben, allen, die Jesus Christus nachfolgen und ihn angenommen haben. Und das sind wir heute. Deswegen ist es ein schöner Gruß des Apostels Paulus an uns heute. Und er streift natürlich mit seinen Aussagen auch unser eigenes geistliches Leben und Gemeindeleben. Dann geht es weiter. Wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus Christus, den Herrn, euch Gnade und Friede zu schenken. Ich danke meinem Gott ständig für euch, denn er hat euch durch Jesus Christus seine Liebe erwiesen. Das zeigt sich daran, dass ihr reich geworden seid in allem, was die Gemeinschaft mit Jesus Christus schenkt. In jeder Art von Verkündigung und Erkenntnis. Weil die Botschaft von Christus zum festen Grund eures Glaubens geworden ist, fehlt euch keine von den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Und so wartet ihr voll Zuversicht darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, sich in seiner Herrlichkeit erweist. Er wird euch auch helfen, bis zum Ende fest auf diesem Grund zu stehen, so dass euch an seinem Gerichtstag niemand anklagen kann. Gott selbst hat euch dazu berufen, für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, verbunden zu sein. Und Gott steht zu seinem Wort. Das ist die Einleitung zu diesem Brief, bei dem er jetzt im Anschluss teilweise krasse Dinge anspricht, die dort in der Gemeinde waren. Aber er versichert ihnen gleich ganz zu Beginn, dass sie bis zum Schluss von Gott gehalten sind und dass es keinerlei Anklage gegen sie gibt. Ist doch erstaunlich, oder? Jetzt kommt er dann und zeigt verschiedene Dinge auf, wo sie sich gegenseitig verklagt haben. Und er beginnt seinen Brief damit, dass er sagt, es wird keine Anklage gegen euch geben, denn Gott steht zu seinem Wort. Der Gerichtstag ist nicht für euch. Und dann geht es weiter. Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, rufe ich euch auf, seid einig. Bildet keine Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Gruppen in der Gemeinde, die sich gegenseitig bekämpfen? Haltet in gleicher Gesinnung und Überzeugung zusammen. Durch Leute aus dem Haus unserer Schwester Chloe habe ich erfahren, liebe Brüder, dass es unter euch Streitigkeiten gibt. Er schreibt also seinen Brief so, wie wenn er ein Gegenüber hat. Das klingt alles gar nicht so fromm. Sondern er greift die Dinge einfach auf und spricht darüber und analysiert sie und bietet Lösungen an. Dass es Streitigkeiten unter euch gibt. Ihr wisst, was ich meine. Der eine sagt, ich gehöre zu Paulus. Der andere, ich gehöre zu Apollos. Der dritte, ich zu Petrus. Und wieder ein anderer, ich zu Christus. Das waren die ganz Frommen. Die einen haben sich zu Paulus gehalten, die anderen zu Apollos. Und die dritten haben gesagt, uns hat nur Jesus etwas zu sagen. Wir halten uns nur zu Jesus. Auch falsch. In der Form ist es auch falsch. Dann sagt er weiter, Christus lässt sich doch nicht zerteilen. Ist vielleicht Paulus für euch am Kreuz gestorben? Oder wurdet ihr auf seinen Namen getauft? Ich danke Gott, dass ich außer Crispus und Gaius niemand von euch getauft habe. Sonst würdet ihr am Ende noch sagen, dass ich durch die Taufe zu eurem Herrn geworden sei. Was denn das jetzt? Das sind Zusammenhänge, die geschehen ständig. Paulus hat hin und wieder jemand getauft, wenige Leute. Und da gab es eine Gruppierung, die hielt sich zu ihm. Und Paulus hat natürlich auch verkündigt in der Gemeinde. Und jetzt macht er deutlich, wie leicht auch Verkündigung oder das, was gesagt wird, was getan wird, missverstanden und missinterpretiert werden kann. Ja? Gottes Wort selber steht festgeschrieben, das ist immer gleich. Aber Dinge, die aus Menschenmund kommen oder von Menschen getan werden, können auch immer anders interpretiert werden. Und er sagt, wenn ich jetzt noch mehr getauft hätte, dann hätten einige von euch wahrscheinlich gesagt, dass ich ihr Herr bin und nicht Christus. Doch ich habe auch noch Stephanus und seine Familie getauft, aber sonst weiß ich wirklich keinen mehr, den ich getauft hätte. Dann kommt ein neuer Abschnitt. Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern die gute Nachricht zu verkündigen. Wenn ich aber die gute Nachricht mit Worten tiefsinniger Weisheit darstelle, dann nehme ich den Tod, den Christus gestorben ist, seinen ganzen Sinn. Er nimmt da Bezug auf etwas, was ihm vorgeworfen wird. Es wird ihm vorgeworfen, an anderer Stelle, seine Briefe, die sind ja wirklich gewichtig. Aber seine persönliche Erscheinung und die Art seiner Predigt, das ist alles, naja, okay, da kann man geteilter Meinung sein. Das ist nicht so toll. Und darauf nimmt er jetzt Bezug und sagt, wenn ich aber die gute Nachricht mit Worten tiefsinniger Weisheit darstelle, dann nehme ich dem Tod, den Christus gestorben ist, seinen ganzen Sinn. Denn es kann nicht anders sein, für die, die verloren gehen, muss die Botschaft vom Kreuzestod als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Macht. Gott hat gesagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Paulus hat halt ständig auch auf das Kreuz hingewiesen. Er hat nicht versucht, mit allen möglichen rhetorischen Tricks oder Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen, die Leute zu überzeugen, sondern er hat das Kreuz Christi verkündigt, dass Gott seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen, damit wir wieder zurückkommen können in die Gemeinschaft mit Gott. Eine absolut simple Botschaft, die von vielen als Bahnblödsinn erkannt wurde. Das ist doch Mist, was du hier erzählst. Gott hat gesagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Kenner der Heiligen Schriften? Wo die gewandten Diskussionsredner? Was für die Welt als göttliche Weisheit gilt, das hat Gott als reinen Unsinn erwiesen. Also was sich der Mensch ausdenkt, wie Gott weise sein müsste und wie ein weiser Gott sich gestalten sollte und sich offenbaren sollte, das macht Gott zunichte, weil Gott handelt nicht nach menschlicher Weisheit, sagt er hier. Denn obwohl Gottes Weisheit sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die Menschen mit ihrer eigenen Weisheit Gott nicht erkannt. Darum beschloss er, durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit als Unsinn erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. Die Juden verlangen Wunder, die Griechen Erkenntnis. Wir aber verkündigen, dass Christus der Gekreuzigte der Retter ist. Für die Juden ist das eine Gotteslästerung, für die Griechen barer Unsinn. Aber alle, die berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in Christus Gottes Macht und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Gott handelt gegen alle Vernunft und ist doch weiser als alle Menschen. Gott zeigt sich schwach und ist doch stärker als alle Menschen. Christus ist aus Schwachheit gekreuzigt, heißt es an einer anderen Stelle. Kann sich Gott so schwach machen, dem Menschen so nahe kommen, so schwach werden wie der schwächste Mensch? Na Gott doch nicht. Gott ist doch der Weiseste von allen und der Stärkste von allen. So etwas würde Gott doch nie tun. Im Islam ist ein solcher Gedanke absolut verwerflich. Sie meinen zwar, Allah ist allmächtig, er kann tun, was er will. Aber unser Gott ist so mächtig, dass er, obwohl er der Stärkste und der Größte ist, sich so klein gemacht hat und so niedrig geworden ist und so schwach wie der schwächste Mensch, um uns in unserer Schwäche zu finden und herauszuholen. Das ist Gott. Das ist göttliche Weisheit. Und menschliche Weisheit verwirft diesen Gedanken leicht. Schaut doch euch selber an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott denn da berufen? Kaum einer von euch ist ein gebildeter oder mächtiger oder angesehener Mann. Gott hat sich vielmehr die Einfältigen und Machtlosen ausgesucht und die Klugen und die Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten, denn er wollte die zu nichts machen, die vor den Menschen etwas sind. Niemand soll vor Gott mit irgendetwas auftrumpfen können. In einer anderen Übersetzung heißt es, damit sich kein Fleisch rühme. Jetzt haben wir zum Beispiel in unserer Gemeinde alle möglichen Schichten. Wir kommen aus den unterschiedlichsten Hintergründen zusammen. sind in Christus zusammen. Bis hin zu Doktoren und Professoren ist alles hier vorhanden. Das heißt, wir haben auch sehr gescheite Leute unter uns. Aber die göttliche Klugheit hängt nicht vom menschlichen Intellekt und Gescheitheit ab, sondern davon, dass sich auch ein kluger Mensch, ein gescheiter Mensch, auf das einlässt, was Gott in Christus getan hat. Das sind wirklich die Klugen. Ob sie gescheit sind, sehr gebildet oder weniger gebildet, spielt keine Rolle. Aber wer sich auf Christus einlässt, ob der Professor oder die Hausfrau, ob der Arbeiter am Fließband oder die Sekretärin im Büro, das spielt keine Rolle. Ja? Bildungsstand ist bei Gott egal und zählt nichts. Niemand kommt zu Gott aufgrund seines Bildungsniveaus, weil er denkt, er könnte mit seinem Intellekt Gott erfassen. Gott ist nicht zu erfassen mit menschlichem Intellekt. Sondern Gott hat sich dem Menschen offenbart, auf der Ebene des Menschen, sich zu erkennen gegeben, dass auch der Geringste Gott noch erkennen kann, wenn er bereit ist, Gott zu glauben. Und so macht Gott den hohen Intellekt, der meint, etwas zu wissen und zu können, zunichte, indem er selbst schwach wird und sich klein macht und sich so offenbart und sagt, hier bin ich, in Jesus Christus, hier bin ich. Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Der ist unsere Weisheit, die von Gott kommt. Das ist wahr. Durch ihn können wir vor Gott bestehen. Durch ihn hat Gott uns zu seinem Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. Es sollte so sein, wie es in den Heiligen Schriften steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll stolz sein auf das, was der Herr getan hat. So vor Gott hört sowieso jeder Stolz auf. Alles Hohe wird erniedrigt werden. Ja, Gott ist so unendlich größer wie wir. Da gibt es keinen Stolz mehr. Brüder, als ich zum ersten Mal bei euch war und euch Gottes geheimnisvolle Wahrheit verkündigte, tat ich dies ja auch nicht mit großartigen und tiefsinnigen Reden. Ich hatte mir vorgenommen, euch nichts anderes zu bringen als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Als schwacher Mensch trat ich vor euch auf und war voll Angst und Sorge. Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Redekunst und Gedankenreichtum, sondern weil Gottes Geist darin seine Kraft erwies. Euer Glaube sollte doch nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Macht Gottes. Paulus hat darauf vertraut, dass diese schlichte und einfache Verkündigung durch den Heiligen Geist in den Menschen lebendig gemacht wird und plötzlich für jeden Einzelnen greifbar wird. Ich kann mich noch gut erinnern, bevor ich zu Jesus kam, wäre das Letzte gewesen, was ich geglaubt hätte, dass Jesus mein Erlöser ist. Das kann man so nicht fassen mit dem menschlichen Intellekt. Und der Stolz wehrt sich auch noch dagegen. Was? Ein Erlöser? Brauche ich nicht. Aber in dem Moment, wo diese Botschaft von Paulus verkündigt wurde, und er rechnet damit, dass der Heilige Geist dieses Wort, diese schlichte, simple Verkündigung lebendig macht, geschieht es. Dass die Menschen plötzlich diese Botschaft erfassen und erkennen, tatsächlich, das ist der Weg Gottes, um zu mir zu kommen, um mich zu erlösen. Und deswegen sagt er, es geht nicht um Redeweisheit, sondern es geht um die Verkündigung der schlichten Botschaft, die durch den Heiligen Geist lebendig gemacht wird. Schaut, das ist zum Beispiel auch eine Not bei uns in der Gemeinde. Wir haben seit einigen Jahren keine speziellen evangelistischen Gottesdienste mehr. Damals, als wir noch Kirche einmal anders hatten, wurden relativ häufig immer wieder Gäste mitgebracht. Weil man dann auch davon ausgehen konnte, dass in diesem Gottesdienst ja nur etwas Evangelistisches kam und nichts, was vielleicht für jemand anstößig sein könnte, der das nicht kennt. Und seit wir diese Gottesdienste nicht haben, hat es ein Stück weit auch nachgelassen, jemand einzuladen und zu sagen, komm noch mit zum Gottesdienst. Es könnte ja auch etwas kommen, was anstößig ist. Aber ganz ehrlich, ihr Lieben, das Evangelium ist anstößig und es bleibt anstößig. Doch die Anstößigkeit des Evangeliums und des Kreuzes bewirkt nicht, dass Leute davonlaufen, sondern dass Menschen überführt werden und zum Glauben kommen. Und ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich selber dachte, früher, ganz früher, in meiner eigenen Gemeinde noch damals, der Mensch, also was hat der heute gepredigt über das Blut oder dies oder jenes und den ich mitgebracht habe, das konnte doch gar nicht angekommen sein. Und der war begeistert, war tief berührt davon. Warum? Weil es eine evangelistische Botschaft war, die alles Anstößige draußen ließ? Nein. Sondern das Anstößigste vom Anstößigen kam. Ja? Christus ist gestorben, sein Blut ist geflossen und das Blut allein kann dich reinigen und so weiter. Und der Heilige Geist hat diese schlichte, einfache Botschaft, die eigentlich Torheit ist, lebendig gemacht. Und die Person kommt zum Glauben. So, und das gilt es, auch dem Geist Gottes wieder zuzutrauen. Auch wenn mal etwas anstößig ist und auch wenn wir mal Blödsinn machen im Gottesdienst. Es klappt ja auch nicht immer alles so, wie wir uns das vorstellen, gell? Manchmal geht ein Lied daneben. Eine Ansage geht daneben oder irgendetwas oder der Fluss ist nicht so da, wo man denkt, Mensch, was ist denn heute los? Aber das ist nicht das, was zählt. Menschliche Schwachheit wird immer mit den Dingen auch verknüpft bleiben. Aber die Kraft Gottes kann sich gerade in Schwachheit auch entfalten. Und damit gilt es auch zu rechnen. So, und diese Dinge spricht auch der Apostel Paulus hier in diesen Briefen immer wieder an und bringt die Gemeinde auf Kurs. Und ich fände es gut, wenn wir in Zukunft immer wieder mal einen Sonntag haben, wo wir mehr lesen. Gottes Wort pur. Vielleicht nur mit wenigen Kommentaren oder auch ganz ohne Kommentare. Aus unterschiedlichen Übersetzungen, die wir leicht verstehen und auffassen können. Um uns im positiven Sinne beeindrucken und bewegen zu lassen von Gottes Wort. Könnt ihr euch das vorstellen? Also vorne sitzen die Frommen. Könnten sich das die hinteren Reihen auch vorstellen, dass wir hin und wieder so etwas tun, ähnlich wie jetzt, dass irgendjemand von uns liest, sagen wir, ein Kapitel und der nächste liest das nächste Kapitel oder so etwas. Ja. Ich fände es sehr, sehr spannend und ich glaube, dass wir dadurch dem Geist Gottes in einer neuen Weise auch noch einmal Raum geben, denn dort, wo Gottes Wort in purer Form gelesen und verkündigt wird, fühlt sich der Heilige Geist auch immer wohl. Denn er tut eines. Er offenbart die Wahrheit. Er offenbart sie. So, Richard, du bist ja schon geübt in diesen Dingen. Du kannst einer der nächsten Leser sein. Gerne. Okay, dann werden wir sehen, wir lassen uns leiten hier, wie wir das zukünftig tun. Ich finde, es ist eine sehr schöne Entwicklung auf dieser Ebene. Vor 2 Wochen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele frische, lebendige Zeugnisse kommen, so spontan in dieser Art auch. Und ich bin Gott dankbar, dass Gott einfach eine Gemeinde auch formt, die frei ist, von dem weiterzugeben, was sie hat. Und sich nicht nur bedienen lässt, sondern selbst beginnt auch immer mehr zu dienen. Ich würde gerne noch ein Lied mit euch singen heute Morgen, bevor wir dann noch einen Segnungsteil haben. Ich möchte die Musiker bitten, nochmal nach vorne zu kommen. Ein altes Lied, das hat die Monika mal vor Jahren, bald Jahrzehnten, ne, geschrieben. Das haben wir mal auf CD aufgenommen, wir beide. Und da geht es auch um Gottes Wort. Und es geht um Jesus, der uns liebt und den wir lieben.